ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh für Sie am Mikrofon. Vor 81 Jahren hat Deutschland kapituliert. Der Zweite Weltkrieg war damit zu Ende. Heute, am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, wurde auch an den sowjetischen Ehrenmälern in Berlin an das Kriegsende erinnert. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist dieses Gedenken ziemlich aufgeladen. RBB24-Inforadio-Reporter Bruno Dietl war dabei.
Freitagmorgen am imposanten, weitläufigen sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. Noch sind es nur vereinzelt Menschen, die eine rote Nelke an einer der vielen Statuen ablegen. Ein Mann ist extra aus Potsdam angereist, ein anderer wiederum wohnt direkt um die Ecke in Treptow. Doch alle, die hier heute an den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland erinnern wollen, haben eines gemeinsam. Sie kommen jedes Jahr zum Tag der Befreiung ans sowjetische Ehrenmal.
Ich stehe hier immer an dem Symbol der Mutter, wo die vielen Söhne hier gestorben sind und gefallen sind und meistens fern der Heimat, sodass die Mütter also kaum her können und mal trauern können an den Orten.
Aber wo wären wir denn, wenn die Sowjetunion, nicht nur Russland, sondern die gesamte Sowjetunion, wir die Faschisten nicht weggetan hätten?
Unterhalb des Ehrenmals stehen ein fast 100-Jähriger und sein Begleiter. Auf die Frage, was ihnen der 8. Mai bedeutet, steigen beiden die Tränen in die Augen. Vor dem Ehrenmal hat eine deutsch-ukrainische Initiative zwei Kränze aufgestellt. Auf blau-gelben Schildern steht unter anderem gegen Invasion heute Morgen. Sie wollen Menschen zur Diskussion einladen. Ein Mann läuft mit seinem Hund vorbei und stellt sein Tier mit dem Namen Wladimir vor. Der Tag der Befreiung ist spätestens mit dem russischen Überfall auf die Ukraine noch einmal anders aufgeladen. Russische Kriegssymbole wie das Z, Abzeichen oder Militäruniformen hat die Polizei verboten. Die Zugänge zum Ehrenmal werden kontrolliert. Verstöße gegen die Verbote sind vor Ort nicht zu sehen. Die Kritik an der Außenpolitik gegenüber Russland umso deutlicher.
Mir wird schwindelig, wenn ich die deutsche Regierung mit ihren Argumenten höre. Sie müssen kriegstüchtig werden, die Deutschen, weil der Russe sie bedroht. Im Gegenteil, es ist das, was ich wahrnehme,
sagt dieser Mann, nachdem er seine rote Nelke abgelegt hat. Keine 10 Kilometer entfernt am sowjetischen Ehrenmal in Tiergarten. Vertreter des BSW legen einen Kranz ab. Unter ihnen auch die Co-Vorsitzende der Partei, Amira Mohammed Ali.
Ich würde mir wünschen, dass das auch eine Möglichkeit ist, in Dialog zu kommen, dass man sich, sag mal, der Vergangenheit erinnert, daran erinnert, was damals war, was dazu auch geführt hat, dass der Faschismus besiegt werden konnte. Dass es dringend notwendig ist, dass man sich, ja, versucht, ins Benehmen zu setzen, miteinander zu reden und die Waffen schweigen zu lassen. Das ist für mich die zentrale Botschaft auch dieses Tages.
Ukrainische Flaggen sind am Tag der Befreiung erlaubt. Als ein Mann im Tiergarten direkt vor dem Blumenmeer am Ehrenmal jedoch eine große NATO-Flagge schwenkt, wird er von der Polizei an die Seite gebeten. Am Mittag singt in Treptow ein Chor. Es wird das Ende aller Kriege gefordert. Zumindest auf den Wunsch nach Frieden können sich an diesem Tag alle einigen.
Der Bericht von RBB24-Reporter Bruno Dietl. Vor einem Dreivierteljahr hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, Lausitzer Kraftwerkern in schwarze Pumpe versprochen, dass sie beim Bau neuer Gaskraftwerke berücksichtigt werden. Doch nach dem gerade vorgelegten Gesetzentwurf könnte die Lausitz leer ausgehen. Heute wurde deshalb protestiert, und zwar auf dem Baufeld, das für das neue Kraftwerk vorgesehen ist. RBB24-Reporterin Iris Wussmann war dort.
In einer genau einstudierten Choreografie laufen Azubis auf das Baufeld des geplanten wasserstofffähigen Gaskraftwerkes und bilden mit ihren bedruckten T-Shirts die Forderung »Nicht ohne uns«. Es sind Bilder wie dieses, die heute die klare Botschaft transportieren sollen, dass man nicht benachteiligt werden will. Moritz Krautz und Emily Zinke.
38 soll ja alles dicht machen, das Kraftwerk Schwarze Pumpe wird zugemacht, die anderen Kraftwerke werden zugemacht. Und das ist halt für uns als Azubis auch nicht wirklich eine gute Aussicht, wenn das Gaskraftwerk hier vielleicht doch nicht entstehen soll.
Es geht alles in Süden, Westen. Wir sehen keine richtige Zukunft hier für uns.
Denn bisher ist im Gesetzentwurf ein Südbonus für die Ausschreibungen vorgesehen, weil dort das Netz durch große Industriestandorte stark gefordert ist. Das sind keine fairen Wettbewerbsbedingungen, so die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier.
So war das Ganze nicht abgemacht gewesen. Es ist ein symbolischer Bruch vieler Versprechen, wenn das so umgesetzt wird. Uns wird hier die Existenz geraubt.
Deutliche Worte auch später vor dem Kraftwerk Schwarze Pumpe beim zweiten Teil des inszenierten Protestes. Wir haben uns auf den Kohleausstieg eingelassen mit dem Versprechen, dass die Lausitz-Energieregion bleibt, heißt es da vom Konzernbetriebsrat Turef Smith. Jetzt drohe eine Ungleichbehandlung.
Das treibt uns wirklich zur Sorge, dass in dem derzeitigen Entwurf das nicht drinsteht. Gaskraftwerk, das ist für uns elementar und darauf setzen wir.
Notfalls wolle man nach Berlin fahren und richtig Randale machen, heißt es vor den Kraftwerkstoren, bevor nach dem Singen des Steigerliedes die Transparente wieder eingerollt werden. Botschaft gesendet. Ob sie ankommt und etwas bewirkt, wird sich zeigen.
Der Gesetzentwurf muss noch vom Bundeskabinett verabschiedet werden und dann durch den Bundestag. Im Sommer soll es dann soweit sein. RBB24-Reporterin Iris Wussmann berichtete. Den gesetzlichen Krankenversicherungen laufen die Kosten aus dem Ruder. Sie müssen sparen. Die Bundesregierung hat jetzt ein Reformpaket vorgelegt. Das Rezept heißt Leistungskürzungen und zwar um 5 Milliarden Euro. Die Brandenburger Ärzte sind sauer.
Also wir sind fassungslos darüber, dass in einem Bereich, der schon sozusagen seine Leistung nicht vollständig bezahlt bekommt, weitere Sparmaßnahmen stattfinden. Und gleichzeitig sollen wir auch noch stationäre Fälle übernehmen, die ebenfalls nicht vergütet werden. Das heißt, wir bekommen jetzt schon nicht alles bezahlt und sollen dann noch mehr machen. Das macht uns wirklich fassungslos.
Sagt Holger Rostek vom Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Aber worum geht es genau? Brandenburgs Vertragsärzte und Psychotherapeuten haben über 1000 Behandlungsfälle pro Praxis und Quartal. Das sind 20% über dem Bundesdurchschnitt. Und diese Mehrarbeit wird nicht voll bezahlt. Und jetzt, durch das geplante Reformpaket, sollen sie noch mehr arbeiten, aber ohne mehr Geld zu bekommen. Die Folge: 900.000 Arzttermine könnten im nächsten Jahr gestrichen werden. Termine im Notfall und beim Facharzt zum Beispiel. Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann, so Holger Rostek.
Nehmen wir mal als Beispiel einen Bäcker. Sie kaufen für 10 Euro Kuchen ein, sind aber nur bereit, für 9 Euro zu bezahlen. Das würden Sie von einem Bäcker nie erwarten. Jetzt sagen Sie zu dem Bäcker, du bekommst nur noch 8,50 Euro dafür. Und wenn Sie ihm dann gleichzeitig noch sagen, ich hätte gerne für 11 Euro Kuchen, zahle aber nur 8,50 Euro, dann wird Ihnen niemand diese Leistung erbringen. Und deswegen wird das auch in der ambulanten Medizin nicht funktionieren.
Dr. Katrin Steiniger ist Urologin im Spreewald. Sie sagt, die Leidtragenden sind die Patienten.
Für mich persönlich würde das heißen, ich würde meine Angebote an Terminen reduzieren. Ich werde Personal reduzieren, das heißt, ich kann weniger Patienten versorgen. Es wird längere Wartezeiten geben und wer länger auf eine Vorsorge wartet zum Beispiel, das kann natürlich dazu führen, dass ein Krebs erst viel später entdeckt wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz hofft, dass der Bundestag den Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause verabschiedet.
RBB24-Reporterin Magdalena Bienert. Ja, und von frustrierten Ärzten in Brandenburg zu frustrierten Jugendlichen. In Berlin und Brandenburg sind heute junge Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Wehrdienst und Aufrüstung zu protestieren. Auch in Cottbus. RBB-Reporterin Theresa Wunderlich berichtet von der Demo.
Und nun, wenn wir weiterhin laut dagegen stellen, kann sich auch was ändern. Dankeschön.
Bei der inzwischen dritten Cottbusser Demo gegen Wehrdienst haben diesmal etwa 150 Teilnehmende ihrem Frust Luft gemacht. Viele bewege, dass sie als junge Generation nicht gehört würden, sagt Veit Nofka vom Orga-Team der Demo.
Besonders zu dem Thema wurde unsere Stimme gar nicht angehört. Es wurde einfach beschlossen. Und deswegen ist das so unsere einzige Möglichkeit, wie wir zeigen können, dass wir als Jugend darauf keinen Bock haben.
Auch andere Jugendliche auf der Demo können dem nur beipflichten.
Ich sehe nicht ein, dass die Zukunft von den Jugendlichen genommen werden soll, da sie für ein Land kämpfen, was momentan kaputt gespart wird.
Wir haben viele jugendliche Freunde und wir finden es eigentlich nicht so geil, wenn die in den Krieg ziehen müssten für eine Sache, die die vielleicht selber gar nicht vertreten.
Ich finde es gut, dass die Jugend halt zusammenhält. Und vor allem, dass man sich dagegen wehrt, wenn halt ein Land nichts macht für die Jugend, dass man dann eben nicht in den Krieg zieht dafür.
Der Schulstreik versteht sich als unabhängige Demonstration. Von Schülern für Schüler. Aber auch einige Erwachsene sind im Demozug mit dabei, um die Schüler, teilweise ihre eigenen Kinder, zu unterstützen. Und auch ein Großteil der Beobachter am Straßenrand findet es gut, dass junge Menschen gegen Wehrdienst auf die Straße gehen.
Das müssten viel mehr hier sein.
Das sehe ich ähnlich. Es wäre gut, wenn wir diesen dämlichen Krieg, den wir ja vorbereiten, nicht genügend Kanonenfutter da wäre.
Ich finde es gut, dass die jungen Leute sich dagegen wehren.
Das muss ich alles, was mit Aufrüstung zu tun hat, sofort auch annehmen.
Ich finde das in Ordnung, dass sie sich dagegen auflehnen, dass die auch mal Farbe bekennen und sagen, ja, wir wollen das nicht mittragen.
Kritik gibt es trotzdem.
Wenn sie gehen, dann sollen sie nach Feierabend oder nach der Schule. Für mich ist es wie Schulschwänzen. Und Wehrpflicht wäre ich auch nicht dagegen.
Irgendwie muss unser Land verteidigt werden. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Jugendlichen wirklich so dagegen sind. Ich finde es nicht in Ordnung.
Davon lässt sich die Demonstration nicht aufhalten und zieht weiter durch die Cottbusser Innenstadt.
In Cottbus haben Jugendliche gegen Wehrpflicht und Aufrüstung protestiert. Theresa Wunderlich war bei der Demo dabei. Das Bündnis Berlin Autofrei hat bis vor kurzem Mitternacht Zeit, Unterschriften für ihr Ziel zu erreichen. Rund 175.000 gültige Unterschriften braucht es für einen Volksentscheid. Über den Zwischenstand RBB24 Landespolitikreporterin Ute Schumacher.
Bis Freitagmittag hatte die Initiative nach eigenen Angaben 127.000 Unterschriften an die Innenverwaltung übergeben. Allein 33.000 davon seien in dieser Woche zusammengekommen, sagt die Sprecherin der Initiative Berlin Autofrei, Marie Wagner.
Da noch nicht mit einberechnet sind die Unterschriften, die auch noch in den Bürgerämtern liegen. Da kommen auch noch mal einige dazu.
Ziel der Initiative Berlin Autofrei ist es, den Verkehr innerhalb des S-Bahn-Rings deutlich zu reduzieren. Jede Person soll beispielsweise im Jahr maximal an 12 Tagen privat mit dem Auto in die Innenstadt fahren dürfen. Dafür Unterstützer zu finden, sei zum Teil wegen der Außentemperaturen nicht einfach gewesen.
Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir im Grunde nur 2 Monate Zeit hatten, die Unterschriften zu sammeln. In den ersten Monaten waren -10 Grad, da waren die Stifte quasi zu kalt zum Schreiben.
Marie Wagner und ihre Mitstreiter wollen bis Mitternacht weitermachen. Dann endet die 4-monatige Sammelfrist. Danach werden die Unterschriften beim Landeswahlleiter geprüft und am 22. Mai das Ergebnis bekannt gegeben. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass die für ein erfolgreiches Volksbegehren notwendigen rund 175.000 gültigen Unterschriften zusammenkommen.
Aus der RBB24 Landespolitik war das Ute Schumacher.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. Der Tod macht keinen Unterschied, die Beerdigung oft schon. Muslimische Familien, auch in Berlin, wünschen sich, ihre Angehörigen nach ihren religiösen Regeln bestatten zu können, möglichst wohnortnah. Doch von den rund 200 Friedhöfen in der Stadt bieten nur 10 muslimische Grabstellen an, vor allem am Stadtrand.
Nimm mal Grünzeug raus.
Ja, okay.
Komm mal her.
Die beiden Brüder Komat machen das Grab ihres verstorbenen Bruders Nureddin frühlingsfrisch. Es ist ein muslimisches Grab auf dem Friedhof Gatow in Spandau am Stadtrand. Hellgrauer Grabstein, hohe hellgraue Umrandung, auf dem Grab liebevoll gepflanzte gelbe und weiße Margeriten, violette und gelbe Stiefmütterchen. Eyüp Komat hatte mit seinem Bruder vor dem Tod über dessen Bestattungswunsch gesprochen.
Er wollte gerne hier beerdigt werden, weil in Türkei erstmal ist zu weit weg, keiner geht in Besuchungen. So hier sind wir in der Woche einmal oder zweimal immer hier in einer Grabstelle und pflegen das entsprechend.
Seit 1988 können Muslime auf dem landeseigenen Friedhof in Spandau nach islamischem Brauch begraben werden. Mittlerweile ist der überwiegende Teil der knapp 12.000 Grabstellen muslimisch belegt. Man erkennt sie sofort, sie sind alle nach Südwesten, also nach Mekka ausgerichtet. Anne Lehmann ist hier die Chefin. Ihr Friedhof ist einer der wenigen in Berlin, wo nach muslimischem Brauch bestattet werden kann. Die meisten anderen bieten es einfach nicht an und verlassen sich auf die Spandauer.
Also es ist für uns natürlich schon eine große Herausforderung, bedarfsgerecht auch Flächen bereitzustellen. Gerade vor dem Hintergrund städtischer Lagen ist ja ganz klar, dass Friedhofsflächen nicht endlos zur Verfügung stehen. Und ja, da gibt es bestimmte Schwierigkeiten irgendwann. Und auch die finanziellen Mittel müssen gegeben sein, dass wir die Bestattungsflächen entsprechend für Bestattungen vorbereiten können.
In Neukölln am Kolumbiadamm ist der älteste muslimische Friedhof der Stadt. Wilhelm I. überließ im 19. Jahrhundert dem osmanischen Sultan ein Stück Land für Beerdigung von Botschaftsmitgliedern. Doch der Friedhof ist schon längst geschlossen und ein Denkmal. Ahmed Gür ist der stellvertretende Vorstand der benachbarten Schehidlik-Moschee. Gemeinsam mit der Berliner Bürgerplattform macht er sich seit Jahren dafür stark, dass es mehr muslimische Grabstellen in der Stadt gibt. Ihre Schätzung, der Bedarf liege bei 2.000 pro Jahr, doch das Angebot weit darunter.
Der Bedarf war immer da. Aber es war nicht so sehr stark auf dem Fokus. Und ich sage nochmal, mit steigenden Generationen oder mit verändernden, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird der Bedarf nach wie vor noch größer sein. Und Das sollten wir bei der Integration nicht beim Ableben aufhören.
Es gelten besondere Regeln bei Bestattungen nach muslimischem Brauch. Es gibt keine Verbrennung. Der Leichnam wird ohne Sarg und möglichst schnell beerdigt. Besonders das klappt auf Berliner Friedhöfen oft nicht.
Deswegen tun wir uns bei manchen Friedhöfen noch schwer, wenn sie sagen, ein Tag in der Woche, ja, eine gewisse Uhrzeit. Das kann für die Gemeinde schon mal sehr belastend sein, wenn sie eine Woche warten müssen, ihre Lieben oder Verwandten zu beerdigen.
Auf dem landeseigenen Friedhof in Neukölln sind alle muslimischen Gräber belegt. Aber die Verwaltung ist dran, neue zu schaffen. Der Spandauer Ejüb Komat geht in Gatow auf Nummer sicher.
Ich habe schon zwei Stellen gepachtet, neben meiner Mutter. Und wenn wir nicht mehr anwesend sind oder nicht mehr auf der Erde sind, möchte man gerne da neben meiner Mutter beerdigt werden.
Auf dem Friedhof Gatow am Rande der Stadt gibt es noch freie muslimische Grabstellen. Doch für Angehörige aus anderen Bezirken ist das oft ein zu weiter Weg.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh am Mikrofon.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrak und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.